Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank an unser cooles Worship-Team. Wow, richtig cool. Ich hatte eine sehr, sehr coole Zeit im Lobpreis. Bevor ich in die Predigt starte, möchte ich noch kurz zwei Sachen sagen, die wir gerade bei den Ansagen nicht mehr sagen konnten, weil sie zu spät reingekommen sind. In Zukunft bitte, wenn du irgendwelche Termine hast, komm doch bitte vorher zum Moderator des Gottesdienstes. Was? Dann muss ich ja vor 9:30 da sein. Wäre eh nicht so schlecht. Ja? Weil dann ist gleich am Anfang gescheit laut, weil eine große Gemeinde da ist, die voll Gas gibt schon beim ersten Lied. Genau, bitte macht das in Zukunft so, weil wir wollen nicht so viele Termine ansagen im Gottesdienst. Und wenn ihr vorher kommt, haben wir die Möglichkeit, das auch über die Leinwand einfach zu machen und das Ganze ein bisschen besser zu strukturieren. Die Ingrid wird heute einen Einsatz bei den... Wo ist denn die Ingrid eigentlich? Ach da, hallo. Wir haben dich gestern im Livestream gesehen. Wir haben gestern bei der Jugend-Livestream vom Gospelforum eingeschaltet und die Übersetzerin von Heidi Baker, wir standen alle davor, das ist die Ingrid? Wirklich, wir haben echt gedacht, das wärst du. Und da haben wir gedacht, wir haben ohne Ton gehört, das ist sie nicht, das kann nicht sein. Die Ingrid fährt nicht nach Stuttgart und übersetzt. Die Ingrid geht heute aber zu den Flüchtlingen in Simbach, möchte dort einfach Traktate verteilen, da sein für die Menschen. Wenn du mitgehen möchtest dort in dieses Auffanglager, könnte man eigentlich sagen, dann melde dich bitte bei ihr. Ingrid wird nach dem Gottesdienst da sein. Und die Heidrun braucht noch für den Erntedank-Gottesdienst, damit es was zum Danken gibt, 3 Leute, die einen Kuchen backen können. Also wenn du gerne Kuchen isst und dafür dankst, geh zu Heidrun, sag, hey, ich back was, weil sonst ist nichts da. Ja? Und weil, weißt du, die Pastoren und Mitarbeiter haben Vorzugsrecht. Das heißt, wenn es wenig Kuchen gibt... Ja, die Lobpreiser, die Pastoren, das Beamer-Team, die Ältesten, Erich, darf auch. Nein, Spaß, aber hey, je mehr, je besser. Ja, und wenn du sagst, hey, ich kann Kuchen backen, das ist meine Gabe, oder ich kann es schnell lernen in einer Woche, melde dich bitte bei der Heidrun. 3 Leute brauchen wir noch. Angeblich ist es nicht so schwer. Mario Götze hat einen Kuchen gebacken, habe ich auf Facebook gesehen, weil er eine Wette verloren hat. Und der spielt beim FC Bayern und den ganzen Tag nur Fußball, also so schwer kann es dann nicht sein. Okay, hey, wer von euch... Brauch ab und zu mal Ermutigung. Keiner? Cool. Ja, dann predige ich was anderes. Ah, sehr gut. Okay, doch ein paar. Okay, wer von euch war schon mal in der Situation, dass er Leute ermutigen musste oder wollte? Okay, sehr gut, sehr gut. Und wer von euch hat vielleicht schon mal gemerkt, manchmal ist es gar nicht so einfach, da die richtigen Worte zu finden, um Leute zu ermutigen. Geht's da? Ja, es ist so, ne? Manchmal, ich war in Wien letztes Wochenende und habe dort mit einem Obdachlosen gesprochen und einem Flüchtling, der ist aus Bulgarien hergekommen, und habe so mit denen geredet, habe für sie gebetet. Und es ist gar nicht so leicht, manchmal dann denen auch was zu sagen. Hey, was sagst du einem, der sagt, der will jetzt unbedingt irgendwie nach Deutschland? Wenn du ihm erklären musst, hey, die Deutschen kontrollieren die Grenzen, teilweise fahren keine Züge, und der auch nur noch, also der ungefähr so Englisch spricht wie ich, also nicht wirklich gut. Ja, was sagst du den Leuten da? Klar, erzähle ich ihnen von Jesus, ich habe für sie gebetet, aber manchmal fehlen einem dann die Worte, oder? Es ist so gut, in Österreich zu leben. Weil ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Die Österreicher haben einen Satz, einen ermutigenden Satz, der passt immer. Weißt du, wir brauchen nicht irgendwie groß metaphorisch zu reden hier, hey, egal wie lange es regnet, die Sonne wird wieder durch die Wolken scheinen. Braucht man gar nicht. Der Österreicher braucht keine bildreiche Sprache. Der Österreicher muss keine Philosophen zitieren. Egal wie schlimm die Situation ist, der Österreicher kann jeden ermutigen mit 3 einfachen Worten. Das wird schon. Es ist doch so. Das wird schon. Ja, mei, genau. Ja gut, der Bayer streckt dann eher so die Waffen, ja, der Österreich sagt, ja, wird schon irgendwie werden. Ich habe den Satz schon ziemlich oft gehört. So gerade, wenn man irgendwo was plant oder was macht oder irgendwo arbeitet. Ich bin dann so ein Typ, ich denke da viel drüber nach, mache mir Gedanken über irgendwelche Probleme vielleicht, schaue mir das an und denke mir so, okay, hey, wir sind jetzt hier seit 2 Stunden zugange, es geht nichts weiter. Bist du sicher, dass das funktioniert? Fragt man dann so sorgenvoll, glaubst du wirklich, dass das gut ist, was du jetzt machst? Und dann kommt immer so, ah, das wird schon. Habe ich schon oft, ja. Um alle Sorgen, um alle Gedanken eines deutschen Denkers irgendwie zu zerstören, sagt man einfach, ah, das wird schon. Und du denkst dir dann so, ja gut, okay, naja, wird schon irgendwie klappen. Und dann fährst du halt doch nachts um 3 zur Notaufnahme, weil, ne? es vielleicht doch nicht so war. Nein, Spaß, ich musste Gott sei Dank noch mit niemandem zur Notaufnahme fahren. Aber diese Redewendung, das wird schon, ist doch eigentlich so das, wo man sagt, hey, alle Sorgen, alle Nöte, alle potenziellen Probleme will man damit irgendwie so aus der Welt schaffen. Hey, mach dir keinen Kopf, das wird schon. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, wenn die Bibel ins Österreichische übersetzt werden würde, preis dem Herrn, dass es nicht so ist, weil ich glaube, es ist gut, ein Schriftdeutsch zu haben, wo man sich so halbwegs zumindest drauf verständigen kann, dann würde dieser Satz in unserem Predigttext heute vorkommen, glaube ich. Ich glaube, im Predigttext heute, den findest du in der Bergpredigt in Matthäus 6, Abvers 25, wenn du Gottes Wort dabei hast, schlag es auf. Ich glaube, wenn es eine österreichische Ausgabe gäbe der Bibel, dann würde das da stehen, dass Jesus sagen würde, oh, das wird schon irgendwie. Zumindest hat man so den Anschein, wenn man das liest. Matthäus 6, Vers 25, ich lese es uns mal vor. Da sagt Jesus, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Also wenn man da nicht schreiben könnte, das wird schon, dann weiß ich auch nicht. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, sehr, sehr krasser Satz hier, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich glaube, dass ich keine Stelle in der Bergpredigt so oft gelesen habe wie das, weil ich diese Passage so ermutigend finde. Und immer, wenn ich so in meinem Leben nicht weiter wusste, wenn ich nicht wusste, okay, wo geht's hin, gerade nach dem Studium, wo soll ich arbeiten, Gott, was hast du mit meinem Leben vor, dann habe ich das gelesen. Wenn es finanziell mal wieder eng war und ich mir so dachte, so hey, werde ich das schaffen, die Rechnung zu bezahlen oder was auch immer, habe ich das gelesen, weil es eine so ermutigende Passage ist. Es ist so ermutigend für mich. Aber gleichzeitig, wenn wir mal näher hinschauen, ist das auch ziemlich harter Tobak, was Jesus hier sagt. Ich meine, erstmal, das muss man sich ja erstmal zutrauen, in ein paar kurzen Versen die beiden größten Fragen und Nöte der Menschheit mal eben zu beantworten. Was sind die beiden größten Fragen? Ja, bei den Männern, was soll ich essen? Bei den Frauen, was soll ich anziehen? Und Jesus macht das irgendwann mal zusammen. Ja, sagt einfach so, hey, komm, das fassen wir mal schnell zusammen. Darum braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und er sagt hier ja noch nicht mal, hey, wenn es jetzt um Finanzen geht oder um ein Dach über dem Kopf, ein Fortbewegungsmittel, ein Ehepartner, lauter so Sachen, wo man sich ja auch irgendwie Gedanken drüber macht, zumindest teilweise oder eine bestimmte Zeit lang, davon redet Jesus gar nicht. Er sagt hier, hey, ich weiß, ihr braucht zum Leben Essen und Trinken und in zivilisierten Kulturen was zum Anziehen. Das sind die absoluten Grundbedürfnisse und ich sage euch, im Leben geht es eigentlich um viel mehr. Es geht eigentlich gar nicht ums Essen, ums Trinken, ums Anziehen. Es geht um viel mehr. Macht euch da keine Sorgen drum. Und weißt du, er sagt das hier im Imperativ. Im Griechischen steht das ganz klar da. Er sagt nicht, hey, es wäre gut, wenn ihr euch weniger Sorgen macht. Es bringt euch ein bisschen was. Habt ihr schon mal überlegt, das so und so zu machen? Nur ein bisschen konstruktive Kritik. Nur mal ein Vorschlag von mir. Muss ja nicht machen. Nein, er sagt, hey, ich sage euch, sorgt euch nicht darum. Macht euch darum keine Sorgen. Und das ist eigentlich schon ziemlich heftig, weil es hier um lebenswichtige Dinge geht. Ohne Essen und Trinken kann der Mensch nicht leben. Und Jesus weiß das auch. Und ohne was zum Anziehen ist es schwer, soziale Kontakte zu pflegen. Ja, das weiß Jesus auch, weil, also, egal, ich führe das Bild nicht weiter aus. So, und wisst ihr, manchmal denken wir so in unserem Leben, hey, Jesus, er kennt mich ja so gut. Er weiß, wie ich bin, meine Stärken, meine Schwächen und er weiß auch, warum ich so bin. Er weiß, was ich vielleicht in meiner Kindheit erlebt habe. Er weiß, was in meiner Familie hinter verschlossenen Türen läuft, wenn es keiner mitkriegt. Er weiß, wie ich geprägt bin, welche Stationen ich in meinem Leben durchlaufen habe. Er weiß das alles. Und das stimmt. Und ich liebe das, dass ich bei Jesus eigentlich nie was erklären muss. Warum ich vielleicht in bestimmten Situationen falsch reagiert habe oder mir um die und die Dinge Gedanken mache. Wenn ich mit jemandem von euch darüber rede, ich müsste vielleicht sehr, sehr lange erklären, okay, hey, ich habe das und das erlebt, deswegen reagiere ich heute so. Oder ich bin von meinem Elternhaus so geprägt und deswegen fällt mir das einfach schwer, es anders zu sehen. Ich müsste das lange erklären, bis vielleicht einige von euch verstehen, warum ich so bin. Und bei Jesus muss ich das nicht. Ich liebe es, zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, du weißt, warum ich so bin. Und es tut mir leid, dass ich gerade so reagiert habe. Du weißt, warum ich das gemacht habe. Ich muss mich ihm nicht erklären. Jesus kennt dich so gut und durch. Und das ist großartig. Aber manchmal denken wir dann so, weil Jesus das alles kennt und weiß, warum Dinge so sind in meinem Leben, dann denken wir, ja, deswegen ist es für ihn auch in Ordnung. Deswegen sagt er, ja, passt schon. Ja, du hast eine harte Kindheit gehabt. Bist ein bisschen fehlgeprägt worden. Verstehe ich. Ja, schade, aber geht schon irgendwie. Und ich glaube, da betrügen wir uns manchmal selbst. Weil ich brauche nur diesen Bibeltext, um das zu widerlegen. Weil, hey, Jesus ist nicht naiv. Jesus weiß schon, dass es normal ist, sich Sorgen oder Gedanken zu machen um die Dinge des Alltags, um das Essen, um das Trinken, um die Klamotten und so weiter. Jesus weiß, dass das irgendwie in uns verankert ist, uns Sorgen zu machen. Und er sagt nicht, hey, ich verstehe euch. Passt schon, ist ein hartes Leben hier. Ich mache es auch gerade durch. Ich kann das schon nachvollziehen. Hey, irgendwie wird es schon. Nein, er sagt ganz klar, hey, es ist nicht gut. Sorgen sind nicht in Ordnung. Mach es nicht. Und das bedeutet auch, wenn Jesus verstehen kann, vielleicht warum wir so sind, wie wir sind, sagt er trotzdem, hey, ich möchte, dass du Dinge änderst. Ich möchte, dass du das loswirst, wie ich das vorhin beim Abendmahl gesagt habe. Wir sind unserem Charakter und unserer Vergangenheit nicht ausgeliefert, sondern wir können das überwinden durch das Blut von Jesus Christus. Man könnte jetzt ja fragen, hey, wieso hat Jesus so ein Problem mit Sorgen? Hey, Jesus, ich bringe keinen um, ich begehe keinen Ehebruch, ich betrüge niemanden, wenn ich mir Sorgen mache. Das ist doch eine Sache, die ich mit mir selber ausmache, Jesus. Wo ist das Problem? Es sind doch nur Sorgen. Es ist doch nichts Großes eigentlich. Es sind doch nur meine Gedanken. Und die Gedanken sind ja wohl noch frei, oder? Ich lebe ja in Europa. Warum hat Jesus so ein Problem mit Sorgen? Man könnte jetzt viel aufzählen. Man könnte das auch in Verbindung setzen mit dem Mammon dienen, zwei Verse davor. Ich möchte es heute nicht machen, das wäre ein bisschen eine Predigt an sich. Ich habe drei Punkte für dich heute dabei, ganz kurz. Warum hat Jesus ein Problem mit Sorgen? Das erste ist, ich glaube, Sorgen sind problemzentriert und ineffektiv. Sorgen sind problemzentriert und ineffektiv. Sorgen haben es an sich, dass sie immer nur die Probleme oder die möglichen Probleme, von denen ich gar nicht weiß, ob sie jemals existieren werden, anschaue. Wenn ich mir Sorgen mache, drehe ich mich um die Probleme. Wir dürfen Sorgen nicht verwechseln mit einem konstruktiven Nachdenken oder der Suche nach einer Lösung für das Problem. Das sind nicht Sorgen. Du kannst im Duden nachgucken oder im Internet. Gib mal die Definition von Sorgen ein. Da geht es immer um Ängste, immer um ein Drehen, um Probleme und um Nöte und um Sorgen. Und es bedeutet, wenn du dir Sorgen machst, es kostet dich Zeit, Energie, viele, viele Nerven, vielleicht sogar Gesundheit, aber es bringt letztlich keine Lösung. Sorgen sind wie eine Fahrt mit einem Karussell. Kennt ihr das auf dem Spielplatz, ein Karussell? Diese coolen, wo in der Mitte so eine Drehscheibe ist, so du sitzt drin und kannst selber drehen. Ich fand das als Kind super klasse, weil du konntest, es war immer das Ziel natürlich, so schnell wie möglich das zu machen Und die ganz, ganz Coolen konnten noch rausspringen aus dem Karussell. Das ging mal mehr, mal weniger gut, aber es war irgendwie cool. Und im Karussell ist es ja auch so. Du drehst dich, du bist in Bewegung, ganz, ganz, ganz schnell und du hast so das Gefühl, du fliegst. Aber wenn das Ding anhält, bist du an der gleichen Stelle wie vorher. Du hast zwar das Gefühl, hey, ich habe mich doch jetzt richtig bewegt, ich war richtig schnell, aber eigentlich bist du nicht vom Fleck gekommen. Und so ist es mit Sorgen auch. Du drehst dich, irgendwann ist dir schwindelig und dir schlecht. Und du denkst, ja, ich hab ja was getan jetzt, um das Problem zu lösen, aber eigentlich hast du dich nur darum gekreist. Und eigentlich geht es dir richtig schlecht danach. Vielleicht übergibst du dich, keine Ahnung, wie nach einer Karussellfahrt. Aber es hat nichts geändert an deinem Problem, es hat keine Lösung gebracht. Und Jesus sagt es hier ja selber in Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne, das ist nicht viel, zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Jesus sagt dir, hey, auch wenn du dich sorgst, es wird nichts ändern. Du kannst dein Leben nicht verlängern, du kannst dein Leben nicht irgendwie besser machen, wenn du dich sorgst. Es wird nicht funktionieren. Sorgen sind problemzentriert und ineffektiv. Warum beschäftigen wir uns also damit? Was sind Sorgen noch? Sorgen drücken mangelndes Vertrauen aus. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was Jesus mit Sorgen hat. Wenn ich mir Sorgen mache, bedeutet das, ich vertraue einer Situation, einem Menschen, den Umständen oder was auch immer, nicht wirklich. Weil wenn ich ihnen vertrauen würde, dann müsste ich mir ja keine Sorgen machen. Kleines Beispiel, letzte Woche war ja meine Freundin da und wir haben uns verabredet mit Michi und Anna. Ich darf das erzählen, ist nichts Privates, wird nicht so. Das Schwierige erzähle ich nicht, alles klar. Und, wir haben gesagt, hey, wir gehen abends essen und wir haben gesagt, okay, wir bestellen Pizza. Und beim Flair, und da gibt es richtig gute Pizzen, Leute. Und deswegen haben wir vorher nichts gegessen, nicht wirklich. Ich dachte so, da brauchst du schon Platz. So. Und dann habe ich Michi geschrieben, so 2 Stunden vorher, okay, hey, bestellen wir einfach Pizzen. Und dann hat Michi gesagt, na, Pizzen bestellen nett und so, wir machen irgendwie was zu essen oder so. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn es jetzt nur ein normales Abendbrot gibt, ja, wir wollen irgendwie was Warmes. So. Und da habe ich Michi geschrieben, hey Michi, wenn es nur Jausen macht, passt es irgendwie, dann, wir können vorher was essen gehen, dass ihr nicht so einen Stress habt. Und dann hat Michi nur geschrieben, macht euch keine Sorgen, ihr werdet satt. Und wir sind satt geworden, alter Schwede. Und ab dem Moment habe ich mir keine Sorgen mehr gemacht, weil ich weiß, Michi weiß, was ich essen kann, der kann das abschätzen und Anna kann super kochen, wird werden. Ich habe mir da keine Sorgen mehr gemacht irgendwie. Ich dachte, ja, das wird schon. Sorgen drücken mangelndes Vertrauen aus in eine Person und in dem Fall in Gott. Jesus sagt eigentlich, hey, wenn du dir Sorgen machst um dein Essen, warum? Warum misstraust du Gott? Weißt du, es ist wie, bleiben wir mal auf dem Spielplatz als Beispiel. Es ist so ein bisschen so wie bei einem kleinen Kind. Die stehen ja ganz oft auf so einem Podest oder vielleicht auf einem Klettergerüst. Wie hoch ist das? 50 Zentimeter oder so. Das Kind denkt, es steht in 10 Meter Höhe. Und dann steht der Papa oder die Mama unten, Oma oder Opa und sagen, hey, spring! Spring in meine Arme! Und weißt du, das Kind steht ja nicht oben und überlegt, okay, wie ist der Luftwiderstand? Von wo kommt der Wind? Werde ich abgetrieben, wenn ich jetzt springe? Wie muss ich mich drehen, damit ich möglichst gut aufkomme? Opa ist auch nicht mehr der Rüstigste. Schafft er das wirklich, wenn ich jetzt springe? Das denkt ein Kind ja nicht. So würden wir vielleicht denken als Erwachsene, würden da durchrechnen und überlegen. Und ein Kind steht da und fragt sich, vertraue ich Mama? Vertraue ich Papa? Vertraue ich dem, der da unten steht? Kenne ich diese Person? Und die meisten Kinder springen, weil sie Vertrauen haben in die Person, die unten steht. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für uns und für Gott. Wenn Gott dasteht und sagt, hey, spring, vertrauen wir ihm? Reicht uns das, wenn Gott sagt, hey, ich kümmere mich schon darum. Ich werde mich um das kümmern, was du brauchst. Springen wir dann? Oder sagen wir, hey, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Das ist irgendwie zu heftig. Gott, ich weiß nicht, ob du wirklich weißt, wie viel ich wiege, wenn ich jetzt springe. Hey, Gott weiß das schon. Ja, Gott weiß schon, was er versprechen kann und was er halten kann. Was tun Sorgen noch? Letzter Punkt. Sorgen machen dich blind für die Güte Gottes. Das hat Gott mir so in der Gebetszeit gesagt. Sorgen machen dich blind für meine Güte. Vielleicht kennst du das. Bei mir ist es so, wenn ich mir Sorgen mache, es fängt immer klein an. Was weiß ich, es ist irgendwie eine Rechnung zu bezahlen. Ich weiß noch nicht mal, wie viel das kostet. Mein Auto musste zum Beispiel zum Pickerl, zum TÜV letztes Mal. Und je näher das rückte, desto mehr Sorgen habe ich mir gemacht, weil ich dachte, hey, letztes Mal hieß es, es muss jetzt was an den Bremsen gemacht werden und das ist teuer. Letztes Mal hat es so viel Geld gekostet. Was ist, wenn es diesmal noch teurer wird? Was ist, wenn das Auto gar nicht durch den TÜV kommt? Das ist so cool, es ist so groß, ich kann da drin schlafen, ich brauche das Ding. Ja? Das ist so cool, ich liebe mein Auto, das ist so toll. Und man macht sich Gedanken und es wird immer größer, immer mehr. Hey, was, wenn ich das nicht bezahlen kann, was und so weiter und so fort. Und es ist immer so negativ zentriert. Und wir denken, man denkt gar nicht mehr so dran, hey, was hat Gott eigentlich letztes Mal für mich getan? Wie war denn das letztes Mal, als es ohne Probleme durchgekommen ist, als ich die Rechnung locker bezahlen konnte und so weiter? Wenn wir uns Sorgen machen, drehen wir uns um das Problem und wir denken nicht mehr an die Güte Gottes, sondern nur noch an die Sorgen und die Nöte und es ist irgendwie alles dunkel. Baylis Conley hat geschrieben, wenn wir uns um den nächsten Tag sorgen, ziehen wir die Wolken von morgen über den Sonnenschein von heute. Das fand ich so einen starken Satz, der gesagt hat, hey, heute scheint die Sonne, es ist alles gut und du machst dir Sorgen um morgen, deine Stimmung wird sich verändern, dein Heute wird auch dunkel werden, weil du schon so in diesen Sorgen lebst. Und Sorgen können uns wirklich fertig machen, auch gesundheitlich. Ich war am Donnerstag beim Zahnarzt, habe Füllungen gebraucht und ich war vor anderthalb Monaten war ich schon mal da. Ich wusste also, was auf mich zukommt. Es hat letztes Mal auch alles gut geklappt. Und ich war echt gut drauf, als ich morgens um 6:45 hier losgelaufen bin. Und dann saß ich im Behandlungsstuhl und hatte schon dieses Lätzchen um und war aber alleine, weil die mussten noch mit einer anderen Patientin sprechen. Und auf einmal fing es an, hey, letztes Mal hat es aber unten schon wehgetan. Ne? Letztes Mal hat das Geld gekostet und du hast gar nicht so viel von der Krankenkasse zurückbekommen. Was ist, wenn es diesmal noch teurer wird? Was ist, wenn es diesmal auch oben richtig wehtut? Was ist, wenn die noch mehr finden, außer der Füllung, die zu machen ist? Hey, was ist, wenn da noch Folgekosten kommen? Bla, bla, bla. Und ich saß da, habe überlegt und auf einmal merkte ich, ich habe Bauchschmerzen bekommen. Und ich habe Hustenreiz bekommen. Und ich dachte, es kann ja jetzt nicht wahr sein. Du kannst den jetzt hier nicht in die Praxis speien. Das ist ja peinlich. Ja, das geht gar nicht. Was macht man als guter Christ? Man betet. Jesus, nimm das weg. Ging nicht weg. Ja, es kann ja wohl nicht sein. Was ist denn das mit Gebetserhöhung und so? Es ging nicht weg und eine ganze Zeit war das so. Und ich hatte echt viel Zeit, weil die Patientin im anderen Zimmer war echt renitent. Die wollte alles durchgekaut haben mit irgendeiner Rechnung. Ich dachte so, Mädel, hey, das kann doch nicht sein. Und es ging einfach nicht weg. Und dann irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir, Moment mal, du kannst doch jetzt hier nicht rumliegen und dir Sorgen machen. Sorgen sind ineffektiv und problemzentriert. Du kannst ja eh nichts ändern. Wenn es weh tut, tut es weh. Ja, es bringt ja nichts. Und dann habe ich einfach angefangen, Gott zu danken. Gott, danke, dass es letztes Mal alles gut war. Danke, dass ich letztes Mal die Rechnung zahlen konnte. Danke, dass meine Ärztin so kompetent ist. Danke, dass ich überhaupt hier eine habe, die sofort hier ist und dass ich diesen Termin habe. Und ich habe Gott noch für andere Versorgungen gedankt. Und die ganze Stimmung hat sich geändert. Und auf einmal merkte ich, hey, alles weg. Ja, hat Bauchschmerzen weg, Hustenreiz weg, war super und die Behandlung war auch gut. Unten hat es wieder wehgetan, aber es war auszuhalten. Ich bin da ein bisschen wehleidig, okay. Und es war gut, aber das ist der Punkt. Sorgen schauen immer auf die Probleme, aber Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken, Zweifel ist dann vom Teufel. Ja, ist so. Jetzt könnte man ja sagen, okay, hey, ist schon richtig, ich soll mir keine Sorgen machen. Aber was bedeutet das denn dann? Wenn ich mir jetzt keine Sorgen mache und sage, ja, das wird schon, lebe ich dann jetzt einfach so in den Tag rein? Höre ich dann auf zu arbeiten, weil Gott versorgt mich ja eh? Schließe ich dann überhaupt keine Versicherung mehr ab, weil ja, wird ja eh alles klappen? Gott bewahrt mich schon. Kümmere ich mich um gar nichts mehr? Treffe ich keine Vorsorge? Lebe ich einfach so in den Tag rein? Es gibt Leute, die tun das ja. Christen wie Nichtchristen. Und die meisten fallen der Gemeinschaft zur Last. Und ich dachte mir so, naja, wenn ich jetzt das wirklich wortwörtlich nehme, dachte ich mal eine ganze Zeit lang, eigentlich müsste ich das ja machen, weil Jesus sagt, ja hey, es wird schon alles irgendwie. Und dann hat Gott mir so gezeigt in der Vorbereitung, welches Beispiel verwendet Jesus? Er verwendet die Vögel. Und er sagt, hey, sie ernten nicht, sie säen nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ja, und das stimmt schon. Kein Vogel geht im Herbst aufs Feld und sät irgendwelche Wurmsamen aus, damit da was wächst und er dann ernten kann. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der irgendwo einen Baum gepflanzt hat oder einen Strauch. Die haben auch in ihren Nestern keine Tiefkühltruhe, wo sie was zur Seite legen und so weiter. Haben die alles nicht. Aber was tun sie? Das ist ja auch sehr interessant. Wie versorgt sie Gott? Sie bleiben nicht im Nest hocken und warten, bis ihnen was auf den Kopf fällt. Also zumindest nicht ein erwachsener Vogel, so die Babys schon. Aber sobald die flugfähig sind, heißt es, los, raus, such dir was. Und die Vögel bleiben auch nicht im Nest sitzen und überlegen sich, ach ja, letztes Mal habe ich keinen Wurm gefunden, den ich fressen konnte. Ach, wenn ich jetzt losfliege und wieder keinen finde, das wird ja voll schlimm. Ich habe schon wahnsinnig abgenommen. Es ist kalt draußen. Ach, und an den Sträuchern hängt auch nichts mehr. Und der Vogel vom Nachbarnest hat es erzählt, es wird alles so viel härter. Ach ja, das Vieh verhungert ja irgendwann. Also mit der Einstellung wird es nie was zu essen finden, der Vogel. Hey, was tun Vögel? Wie versorgt Gott diese Vögel? Indem sie losfliegen. Sie verlassen ihr Nest, sie breiten ihre Schwingen aus, sie fliegen los. Und im Fliegen finden sie, was weiß ich, einen Wurm, irgendwelche Vogelhäuschen oder was weiß ich, oder Früchte, was auch immer, die essen, keine Ahnung. Beim Fliegen erleben sie die Versorgung Gottes. Und ich glaube, das hat für uns, kann das was bedeuten. Und zwar, bleib nicht in deinem Nest hocken und warte, bis irgendwas passiert. Sondern flieg los. Wenn du das erleben willst, was Gott für dich hat, womit er dich versorgen will, flieg los. Bleib nicht in deinem Nest sitzen. Ja? Die Vögel, sie warten nicht, bis ihnen was in den Schnabel fällt. Nein, sie sammeln die Nahrung ein. Es ist schon was Aktives dabei in dieser Versorgung Gottes. Ja? Die Vögel haben all das, was sie da sammeln, nicht erschaffen. Nicht angepflanzt, nicht angesät, nicht sich Sorgen gemacht, ob das wächst. Das ist auch gar nicht ihr Job. Das ist die Aufgabe von Gott. Das tut er. Dadurch versorgt er sie. Aber ihre Aufgabe ist es, das zu nutzen, was sie finden und das zu essen und das ins Nest reinzuholen und so. Es ist schon was Aktives dabei. Und weißt du, ich habe das so auf dem Herzen, mal kurz von diesem Essen und Trinken und so wegzugehen und mal kurz über Berufung was zu sagen. Weil ich glaube, ein paar von euch seid hier und vielleicht macht ihr euch auch Sorgen um eure Berufung. Was hat Gott vor mit eurem Leben? Wie wird er das machen? Wie kommt ihr dahin? Und so weiter und so fort. Wie wird euer Leben? Und ganz oft hören wir, und das stimmt auch, Gott hat eine Berufung für jeden Menschen. Amen. Gott möchte diese Berufung mitteilen. Ja, auf jeden Fall. Und Gott wird Türen öffnen, damit du in deine Berufung kommst und diese Türen kann niemand schließen. Zu all dem habe ich wirklich ein Amen. Und das stimmt und das habe ich auch erlebt. Aber hier kommt eine zweite Wahrheit. Die Türen, die Gott öffnet in deinem Leben, kann niemand schließen, aber du kannst dich weigern, durchzugehen. Das ist schon auch eine Wahrheit. Es gibt Türen, die Gott dir auftut für deine Berufung und du gehst nicht durch. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil du sagst, es ist im Nest gerade so schön. Ich brauche den Zettel vom Himmel. Berufung bedeutet doch, dass mir alles in den Schoß fällt, dass alles perfekt ist, dass der perfekte Zeitpunkt da ist, dass sich alles auf einmal klärt. Und das glaube ich nicht. Weil da sagt die Bibel ein bisschen was anderes. Wenn du dir die Leute anschaust, die Geschichte geschrieben haben mit Gott, da gab es immer Probleme, da gab es immer Widerstände, da gab es immer schwierige Situationen und es war immer ein Risikoschritt dabei. Nimm mal Abraham. Gott hat nicht gesagt, hey, da und da geht's hin, das und das brauchst du. Er hat gesagt, pack dein Zeug ein und geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Also sehr, sehr unpräzise. Ja? Und das war wahrscheinlich nicht der perfekte Zeitpunkt. Und Abraham hat noch nicht mal einen Sohn gehabt, einen Nachfolger. Da war keine Reiseroute, da kein gar nichts. Aber es war die Berufung Gottes. Und manchmal, ich glaube wirklich, dass Menschen ihre Berufung, die Gott für sie hat, verpassen können, weil sie nicht bereit sind, loszugehen. Weil sie keinen Risikoschritt gehen. Und ich rede hier nicht von einem unkalkulierten Risiko, ohne dass man Rücksprache hält mit seiner Familie, mit seinem Ehepartner, mit geistlicher Leiterschaft und mit viel Gebet. Aber dass einfach Leute sagen, ja irgendwie, es passt nicht alles gerade. Es ist gerade nicht so der Zeitpunkt. Vielleicht wirst du mal vor Gott stehen und dich beschweren, dass er dich nicht in die Berufung gebracht hat. Und Gott wird dir sagen, ich habe dir 5-mal eine Tür aufgemacht und du bist nie durchgegangen. Es kann sein. Bleib nicht im Nest hocken. Flieg los, auch wenn das Wetter vielleicht schlecht ist, wenn es regnet. Oder wenn du ein bisschen weiter fliegen musst, um was zu essen zu finden, wie die Vögel. Aber bleib nicht in deinem Nest. Weißt du, in meinem Leben war es so, die letzten beiden Stellen, wo ich war, die School of Worship im Glaubenszentrum und jetzt hier Braunau, das war immer ein Risikoschritt. Bevor ich an die SOW gegangen bin, ich wollte da schon gerne hin, aber ich habe ganz stark gezweifelt, ob es der Weg Gottes ist für mich. Ob ich bereit bin, ob ich vielleicht einfach nur das mache, worauf ich Bock habe, ob es wirklich Gottes Wille ist, wie ich das bezahlen soll und so weiter. Und Gott hat nicht so klar gesprochen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat einer meiner besten Freunde, Mario, hat zu mir gesagt, hey Martin, Gott hat einmal sehr, sehr klar in dein Leben gesprochen. Aber er wird nicht jedes Mal einen Zettel vom Himmel schmeißen. Eine wachsende Beziehung bedeutet auch zu vertrauen, wenn nicht die hundertprozentige Sicherheit da ist. Ich glaube, dass Gott dir zeigen möchte, dass du auch Schritte gehen sollst, auch wenn nicht die dreifache Ausfertigung und die dreifache Bestätigung da ist. Geh doch einfach los. Und es war genau richtig. Und mit Braunau war es genau das Gleiche. Ich habe lange hier gezögert. Ich bin jetzt im dritten Jahr hier, ob ich hierher gehen soll. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht und Gott hat nicht so klar gesprochen. Ich habe viel Bestätigung bekommen von anderen, aber ich war mir unsicher. Bis dann Felix Worte der Weisheit gesprochen hat. Und zwar hat er gesagt, Martin, 3 Monate Probezeit. In 3 Monaten machst du die Gemeinde nicht kaputt. Das waren deine Worte, oder? Und ich dachte mir, stimmt, 3 Monate für einen Deutschen ist das zu kurz. Wir brauchen länger, wir schaffen das nicht so kurzfristig. Ja, und mittlerweile ist es das dritte Jahr jetzt, aber es war ein Risikoschritt. Ich wusste nicht, ob ich nach 3 Monaten gehe oder ob wir schon nach 1,5 sagen, ja, geh zurück in dein Land, ja, bist als Missionar ungeeignet. Es war immer ein Risikoschritt dabei, aber im Gehen habe ich die Versorgung und auch die Bestätigung Gottes erlebt. Und vielleicht sagst du heute Morgen, das klingt alles so gut. Ich verstehe das alles, dass Sorgen schlecht sind, dass es nur Probleme bringt und so weiter. Und ja, ich verstehe auch, dass ich losfliegen soll, dass ich mein Nest verlassen muss. Aber Martin, du musst wissen, ich bin halt so ein sorgenvoller Mensch. Ich mache mir halt so viel Sorgen. Ich war schon immer so. Das läuft automatisch bei mir. Ich kann nicht anders. Und ich habe es gerade beim Abendmahl schon gesagt, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge vom Teufel. Ich kann es dir beweisen, theologisch wie praktisch. Erstmal theologisch. Die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen, sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5. Das bedeutet, Jesus hat nicht nur ein Update gemacht, hat nicht nur ein paar nette Verhaltensweisen auf dich draufgespielt und die Errettung und der Rest ist noch irgendwie da. Nein, er hat dich komplett neu geschaffen. Und wenn Jesus etwas schafft, dann bedeutet es, es ist nichts Schlechtes darin. Es ist nichts drin, was gegen ihn und sein Wort spricht. Und die Bibel spricht davon, dass wir diesen neuen Menschen immer wieder anziehen sollen. Ja? Weil das alte Wesen will uns immer noch weismachen, du bist immer noch so wie früher. Du bist immer noch gefangen in Sorge. Du bist immer noch gefangen in irgendwelchen Süchten und Problemen. Du bist immer noch ein Gefangener deiner Prägung. Es wird sich nicht ändern. Und das ist aber eine Lüge. Und deswegen muss ich das Wort Gottes kennen. Und das so ergreifen und sagen, nein, Jesus hat mich neu geschaffen. Ich bin nicht mehr der, der ich bin. Ich bin eine neue Kreatur. Das zweite ist praktisch. Du sagst, ich mache mir um alles Sorgen. Ich bin so sorgenvoll. Nun, ich habe keinen einzigen von euch heute gesehen, der hier in die Gemeinde gekommen ist und erstmal einen Test gemacht hat, ob der Stuhl ihn trägt. Was bei manchen unserer Stühlen vielleicht gut wäre, aber das ist ein anderes Thema. Keiner von euch hat gerückelt, geguckt, da steht der gerade, hält der mich aus, ist der angesägt vielleicht? Ja, ist da Rost? Ist da? Hey, du bist reingekommen, hast dich hingesetzt oder wenn du erst im Lobpreis gekommen bist, bist du gleich stehen geblieben, fertig. Wir machen jeden Tag so viele Vertrauensschritte, ohne drüber nachzudenken. Keiner von euch schläft doch abends ein und denkt sich, hoffentlich ist morgen früh noch genug Luft zum Atmen da. Ja? Keiner von euch isst irgendwo beim Schnellimbiss was und sagt sich, hoffentlich hat er da kein Gift reingemischt. Nicht, dass ich jetzt sterbe. Keiner von uns, obwohl wir vielleicht Mission Impossible angeschaut haben, setzt sich in sein Auto und denkt sich, hoffentlich explodiert es nicht, wenn ich den Schlüssel umdrehe. Kann ja passieren. Ja? Wenn du so ein sorgenvoller Mensch wärst, warum checkst du nicht jedes Mal erstmal alles ab, holst das Bombenkommando, dass es dein Auto durchsucht und so weiter? Nein, nein, wir machen jeden Tag so viele Vertrauensschritte und Beweise, ohne dass es uns überhaupt bewusst ist. Und anders wären wir auch gar nicht lebensfähig. Das bedeutet, es ist nicht die Frage, ob du ein Mensch bist, der generell Probleme hat zu vertrauen oder generell ein Problem mit Sorgen hat. Es bedeutet immer, es kommt immer auf die Situation an. Wo machst du dir Sorgen? Weil den ganzen Tag Sorgen machst du dir nicht. Dafür tust du zu viele Dinge, die Vertrauen ausdrücken. Und das bedeutet auch wieder, hey, du bist nicht so. In manchen Situationen, vielleicht Gott gegenüber, manchen Menschen gegenüber, vielleicht jetzt in der Flüchtlingskrise oder wie auch immer, hast du dir etwas angeeignet, wo du dir Sorgen machst, wo bestimmte Mechanismen in deinem Kopf ablaufen. Aber du bist nicht so. Du bist nicht verdammt dazu, du bist nicht abgestempelt, ein Mensch zu sein, der sich dauernd Sorgen macht, okay? Es ist nicht deine Identität. Und wenn es nicht deine Identität ist, kannst du was dagegen tun. Und da möchte ich dir zum Abschluss kurz noch 3 Punkte sagen. Wie können wir gegen Sorgen vorgehen? Was können wir tun dagegen? Das erste ist, kontrolliere deine Gedanken. weil du bist deinen Gedanken nicht schutzlos ausgeliefert. Manche Leute denken, ja, dass ich meinem Arbeitskollegen, auch wenn er echt ein mieser Typ ist, nicht voll eins in die Fresse haue, das kann ich kontrollieren, weil da müsste ich ja aufstehen und den Arm ausstrecken und das kann ich kontrollieren. Dass ich es in meinem Kopf mache, das läuft halt einfach so. Da kann ich nichts dagegen machen. Ja? Oder was weiß ich, dass ich nicht mit dem netten Arbeitskollegen oder so in die Kiste steige, das kann ich kontrollieren. Aber in meinem Kopf, es ist halt einfach da. Ja, da kann ich nichts dagegen tun. Und manchmal betrügen wir uns so, weil wir denken, ja, was wir denken, das ist halt so, da kann ich nichts machen. Und ich finde es so cool, Sepp hat heute das schon vorgelesen. 2. Korinther 10, Vers 4. Wir haben uns da nicht abgesprochen. Du kannst es mal aufschlagen. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Das ist die kannst du dir rot anstreichen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Stelle. Da sagt Paulus, obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Hier geht es um Gedankenfestungen, um Dinge, die sich festgesetzt haben in dir. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Hier, die Bibel sagt ganz klar, du kannst deine Gedanken kontrollieren. Du kannst Gedanken, die nicht gut sind, die nicht richtig sind, gefangen nehmen und in den Gehorsam gegen Christus bringen. Wenn du sagst, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ich lebe mit Jesus, aber ich kann das nicht, dann bist du genauso wie ein Mensch, der vorm Fernseher sitzt und sagt, das Programm ist so schlecht, ich wünschte, ich könnte was anderes gucken, aber nichts dagegen tust. Ja, es läuft ja. Hey, was macht man? Nimm die Fernbedienung, schalt um. Ja, Batterien sind leer. Okay, steh auf, geh zum Fernseher, da ist ein Knopf dran, schalte da um. Der ist kaputt. Ja, dann zieh den Stecker raus. Der 3 Möglichkeiten, wie man ein Programm im Fernsehen beenden kann, ohne großen Aufwand übrigens. Es ist ja keine, gut für manche schon vom Sofa aufzustehen, ist eine Kraftanstrengung, aber eigentlich nicht. Und genauso ist es bei den Gedanken auch. Wir müssen nicht davor sitzen und das denken und das anschauen. Wir können umschalten, wir haben eine Fernbedienung dazu, die heißt Jesus Christus. Wie ich das praktisch mache ist, du kannst es lächerlich finden, aber es funktioniert. Wenn ich alleine bin oder so und ich merke, auf einmal kommen da Gedanken, dass ich mir vielleicht Sorgen mache oder schlecht über Leute denke, ja, oder auch irgendwelche sexuellen Sachen vielleicht oder so. Wenn ich das merke, dann sage ich, stopp, im Namen von Jesus Christus sollt ihr verschwinden. Raus mit euch, ihr habt kein Anrecht hier zu sein. Wenn ich alleine bin, spreche ich das wirklich aus. Manchmal reicht es auch nur, das zu denken. Der Punkt ist, will ich das? Das ist das Schwierige, weil manchmal gibt es Situationen, da haben wir eigentlich Bock drauf, uns diesen Gedanken hinzugeben. Dann funktioniert es natürlich nicht so halbherzig, so, ah, Jesus, nimm es weg, und schon denke ich wieder weiter drüber nach. Nein, nein, wir müssen da schon einen Stand einnehmen und sagen, hey, ihr habt kein Anrecht hier zu sein, verschwindet im Namen von Jesus. Und es funktioniert wirklich, Leute. Wenn du hier bist und du hast jedes Mal, wenn du deine Augen schließt vielleicht, oder mal für dich alleine bist, dass automatisch Gedanken in deinem Kopf sind. Wie zum Beispiel irgendwelche Fantasien, irgendwelche Horrorvorstellungen, irgendwelches pornografisches Zeug oder so. Es kann sehr gut sein, dass du noch nicht in der Freiheit lebst, die Christus für dich hat. Der Teufel redet dir ein, dass du das nie loswerden willst. Ich sage dir, du kannst in die Freiheit kommen. Du kannst es loswerden. Es hängt auch damit zusammen, was du dir reinziehst. Ich bete für niemanden, der sagt, er hat Horrorvorstellungen, will frei werden, möchte aber trotzdem weiter seine Horrorfilme gucken. Das ist mir vertane Zeit, da brauche ich nicht beten. Es wird nicht funktionieren, weil womit du dich füllst, das wird in deinen Gedanken sein, es wird in deinem Leben sein. Aber du kannst deine Gedanken kontrollieren. Du kannst sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Ich will das nicht denken. Und lass uns das doch wirklich nutzen. Sprich diese Bibelstelle aus über deinem Leben. Und so kannst du Sorgen wirklich effektiv begegnen. Das Zweite, was wir gegen Sorgen tun können, ist, Jesus immer besser kennenlernen. Wie ist er eigentlich? Wie ist der Vater im Himmel? Was denkt er über mich? Wie sieht er mein Leben? Was tut er? Weißt du, ich vertraue ja nur Personen, die ich wirklich kenne. So geht es, glaube ich, den meisten Menschen, dass sie Personen ihr Vertrauen schenken, mit denen sie schon was erlebt haben, die sie wirklich kennen und die sich bewährt haben. Und wenn du sagst, hey, ich habe so Probleme, Gott zu vertrauen, vielleicht kennst du ihn noch nicht wirklich, wie er wirklich ist. Du bist errettet vielleicht, ja, aber du hast ihn noch nicht kennengelernt, wie er wirklich ist, wie gütig, wie liebevoll, wie sehr er dich wirklich liebt. Vielleicht brauchst du eine Offenbarung darüber. Lerne wirklich Jesus kennen. Weißt du, dieser Text hier, der ist so stark, deswegen macht Jesus den Vater hier so groß. Deswegen sagt er, hey, schaut die Vögel an, ihr seid viel mehr wert als sie. Du bist viel mehr wert als alle Tiere. Ja? Tier und Mensch sind nicht gleich in den Augen Gottes. Nein, nein, nein. Das erzählen manchmal manche Leute. Nein, 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 steht hier ganz klar drin. Für den Vater seid ihr viel mehr wert als die Vögel. Was nicht heißt, dass Gott die Vögel nicht auch mag und irgendwie schätzt, ja? Aber ihr seid viel mehr wert als sie. Und schaut, wie er sich um sie kümmert, wie er sie versorgt. Das Gras auf dem Feld, die Blumen, die einfach nur gemäht werden und ins Feuer kommen und so. Selbst um die kümmert Gott sich so liebevoll. Schaut ihn euch an, wie euer Vater im Himmel ist. Wie viel mehr wird er das für euch tun? Wie viel mehr wird er das für euch tun? Lernen wirklich den Vater kennen. Und was er hier sagt, ist, hey, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Weißt du, Gott sitzt nicht im Himmel und sagt sich, ach so, ich wusste nicht, dass du stirbst, wenn du kein Essen und Trinken hast. Das ist mir irgendwie nicht aufgefallen, als ich dich geschaffen habe. Gott weiß das schon. Gott weiß besser als du und ich, wie unser Körper funktioniert und was wir brauchen. Und er liebt uns. Was Gott hier in diesem Buch tut, ist motiviert von Liebe. Und so ist er heute auch noch. Alles, was er tut, ist motiviert von Liebe zu seinem Volk und zu seinen Kindern. Und deswegen, wenn du Probleme hast mit Sorgen, lern wirklich Gott kennen, wie er ist. Und der letzte Punkt, damit möchte ich schließen, setz Gott und sein Reich an erste Stelle. Das ist eigentlich das Grundkonzept dieser Stelle hier. Jesus sagt im Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Nach seinem Reich trachten, Prioritäten richtig setzen. Weißt du, was mir so auffällt, ist manchmal in christlichen Kreisen, wenn irgendwelche Verheißungen nicht eintreten oder irgendwelche Visionen oder was weiß ich, ist immer Gott schuld. Ja, Gott hat ja gesagt, aber er macht nicht. Gott hat gesagt, er macht mir die Türen auf, aber er tut's nicht. Gott hat gesagt, er versorgt mich, aber es klappt einfach nicht. Ach, bei mir funktioniert das alles nicht. Es ist irgendwie immer Gott schuld. Ja, Gott steht nicht zu seinem Wort und so weiter. Und ich glaube, dass Gott ganz auf dem Himmel sitzt und sagt, hey, es reicht nicht einfach nur Teil 2 von dem Vers zu zitieren. Vielleicht solltest du mal anfangen, Teil 1 zu lesen und umzusetzen. Weil da steht, hey, wenn ihr das Reich Gottes an erste Stelle setzt, dann wird euch das alles zufallen. Und wir können nicht erwarten, dass Gott das dann tut, wenn wir nicht vorher das wenn tun. Da gibt es eine Reihenfolge. Und da ist Gott so ein bisschen deutsch. So, da ist Gott schon ein bisschen korrekt und sagt sich, hey, das ist die Reihenfolge und anders drehen ist irgendwie uncool. Ich möchte, dass du das wenn tust und dann tue ich von Herzen gerne das dann. Weißt du, das Reich Gottes, nehmen wir mal das Thema Finanzen, das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen in deinen Finanzen bedeutet nicht, am Ende des Monats zu gucken, wie viel ist denn noch über und davon gebe ich dann einen kleinen Teil irgendwie in die Gemeinde oder ins Reich Gottes. Das ist nicht das Reich Gottes an erste Stelle setzen. Sondern das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen bedeutet am Anfang von meinem Ersten, was ich bekomme, das ist bei den meisten von uns ja der Monatsanfang, davon gebe ich gleich den Zehnten oder was weiß ich, vielleicht auch mehr, je nachdem was du willst, gebe ich gleich ins Reich Gottes. Das ist geklärt. Die Angelegenheit ist fertig. Ich setze meine Prioritäten richtig. Ich will gleich am Anfang zuerst ins Reich Gottes geben und wenn ich dann Mangel habe, wird Gott mich versorgen. So erlebe ich es. Das ist die Prioritätensetzung. Vielleicht sagst du, hey, irgendwie, ich habe immer viel zu wenig Zeit. Ich habe immer viel zu wenig, immer viel zu viel zu tun und so weiter. Das kann bedeuten, dass dein Zeitmanagement ziemlich schlecht ist und du da arbeiten musst. Es kann auch bedeuten, dass du deine Prioritäten nicht richtig setzt. Weil was interessant ist, ist, dass Leute, die immer viel zu wenig Zeit haben, das Erste, woran sie einsparen, ist Zeit mit Gott. Das ist immer das Erste. Ich kann mich da auch outen, ja, das ist bei mir auch so. Ich habe jetzt wieder zwei starke Predigten über Gebet gehört, die mich wieder neu motiviert haben zu sagen, hey, das Wichtigste ist Gebet, das Wichtigste ist Zeit mit Gott, dann kommt der Rest. Luther hat mal gesagt, morgen habe ich richtig, richtig viel zu tun. Das heißt, ich muss morgen richtig viel beten. Ja? Und das finde ich so stark. Und wenn du Probleme hast mit deiner Zeit, ich möchte dir sagen, wenn du deine persönliche Zeit mit Gott als erstes killst, das Nächste wird sein, dass du Zeit in der Gemeinde wegnimmst. Weil was wird passieren? Du suchst Gott nicht unter der Woche und du kommst Sonntag in den Gottesdienst und es geht eine Zeit lang gut. Und dann wird der Teufel anfangen, dich anzuklagen und dir zu sagen, warum sitzt du im Gottesdienst? Warum singst du hier mit? Du lebst es doch gar nicht. Du machst da eigentlich nur eine Show. Das wird der Teufel dir sagen. Und höchstwahrscheinlich wirst du sagen, hey, eigentlich stimmt's. Und du wirst nicht mehr kommen. Und du wirst völlig abdriften und immer noch weniger Zeit haben, lustigerweise. Weil Zeitfüllen ist überhaupt kein Problem. Und deswegen möchte ich dir sagen, hey, gerade wenn viel los ist, wenn viel zu tun ist und so weiter, Zeitmanagement ist wichtig und gut, aber es ist auch wichtig, die Prioritäten da zu sehen und zu sagen, hey, wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, und das bedeutet erstmal persönliche Zeit mit Gott, das ist die Grundbasis. Vorher brauchen wir in der Gemeinde nichts zu machen. Das Wichtige ist erstmal selber vor Gott zu kommen. Dann werde ich auch Gott vertrauen, dass er meinen Alltag, dass manche Dinge schneller gehen. Und es ist so, das ist wirklich krass und das ist kein Privileg für Hauptamtliche, dass wenn wir viel beten, unsere Arbeitszeit schneller wird, dass wir schneller sind im Predigen und so weiter und so fort. Gott kann dir auf deiner Arbeitsstelle genau das Gleiche machen. Er kann dir helfen, Gott kennt sich mit allem aus. Es ist wirklich so, wenn wir ihm das hinlegen im Gebet, er kann dich da unterstützen, er kann dir da helfen, ich glaube das wirklich. Aber er möchte, dass du einfach deine Prioritäten wirklich richtig setzt. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir noch ein Lied zusammen singen. Und während dieser Zeit, wenn du einfach sagst, hey, es passt für mich alles, ich möchte nicht weiter darauf reagieren, nach diesem Lied werden wir den Gottesdienst auch abschließen. Aber wenn du hier bist heute und sagst, das ist wirklich mein Thema hier, Sorgen. Ich habe Probleme damit, ich mache mir viele Gedanken. Ich versuche rauszukommen oder vielleicht gibt es auch konkrete Dinge, worum du dir Sorgen machst in der nächsten Zeit. Ich möchte dich einladen, komm nach vorne, ich möchte für dich beten. Du hast ein Lied Zeit zu kommen und bitte keine Lebensgeschichte. Das haut nicht hin. Gott kennt dein Leben. Komm einfach nach vorne und sag, hey, so und so sieht es gerade aus, dafür brauche ich Gebet und ich möchte für dich beten und Gott wird dir begegnen. Ja, wenn sehr, sehr viele Leute nach vorne kommen, möchte ich wirklich die Ältesten bitten, einfach Felix, Franz, Erich, dass ihr auch, Patrick, Simon, dass ihr vielleicht auch mit dabei seid einfach, und vielleicht auch eure Frauen einfach mit dabei sein könnten beim Beten, je nachdem wie viele kommen. Und wir wollen das wirklich, wir wollen den Sorgen hier nicht viel Raum geben, wir wollen nicht lange reden heute Morgen jetzt hier, keine Seelsorge machen, das ist heute Morgen nicht dran. Wir wollen wirklich beten dafür. Komm einfach zu dem Beter, zu dem du dann kommen möchtest. Sag kurz dein Anliegen und wir werden wirklich für dich beten. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Jesus, danke.